Erdbeerfrösche
und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende.
Von Jessica Fenzel
und Theresa Grote. Hi, so schön, dass du wieder reinhörst. Du bist genau richtig hier, wenn du tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst und sie verstehen möchtest. Theorie 2.0. Wir laden dich mit diesem Podcast ein, deine Beratungspraxis auf das nächste Level zu bringen. Und in dieser Podcast-Folge befindet sich Jessica im Interview mit Sonja Leschewski. Sonja ist systemische Beraterin im Flow und Dozentin für Diagnostik und Fallverstehen. Vielleicht kennst du sie schon aus der Podcast-Folge 44, dort hat sie gemeinsam mit Jessica über die Systemtheorie gesprochen. Und in dieser Podcast-Folge nimmt sie dich mit in ihr Herzensthema des Laufens in Verbindung mit systemischer Beratung. Was hat das eigentlich miteinander zu tun? Vielleicht kennst du auch schon die Folge 49 Systemisches Denken plus X. Und in dieser Podcast-Folge verbindet Sonja das Laufen mit systemischer Beratung. Viel Spaß bei diesem inspirierenden Interview.
Liebe Sonja, so schön, dich heute wieder im Podcast zu haben. Wir beide haben schon eine Folge zur Systemtheorie, ein Herzensthema von uns beiden, aufgenommen. Und heute soll es um was ganz, ganz anderes gehen. Ja. Wir haben uns ausgetauscht über ein Thema und du hast dich inspirieren lassen, vielleicht auch von diesem Format, was ich super gerne mag, nämlich systemisches Denken mit einem Alltagsthema zu verknüpfen. Also zum Beispiel systemisches Denken und ein Besuch im Baumarkt oder systemisches Denken und eine Fahrradtour oder so. Und da freue ich mich einfach sehr, dass wir heute über dein Thema, was dich gerade so brennen lässt, und systemische Ansätze sprechen können. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich sehr.
Was möchtest du heute hier einbringen und möglicherweise, das ist so meine leise Ahnung, mich damit auch etwas aus meiner Komfortzone herauslocken?
Ja, das könnte sein. Ich würde aber eigentlich sagen, bleib in deiner Komfortzone oder in deiner Wohlfühlzone direkt. Also das ist eigentlich direkt ein ziemlich guter Einstieg, weil ich glaube, dass total viele Menschen mit dem Thema, wir haben es noch gar nicht gesagt, was das Thema ist, ne? Also das Thema ist Laufen, Sport, Bewegung, etwas tun. Und das, was die meisten Menschen damit verbinden, ist genau das, raus aus seiner Wohlfühl- oder Komfortzone. Yeah. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass es bei mir genau andersrum war, dass je mehr ich in meiner Wohlfühlzone geblieben bin, desto mehr Spaß und Freude hatte ich am Laufen und desto weniger wollte ich damit aufhören.
Da geht sofort mein Herz auf und ich denke mir, so Musterunterbrechung einen Unterschied machen. Oh wow, cool. Ich bin richtig neugierig, welche Erfahrungen du da mit uns teilen magst.
Ja, da muss ich mich erstmal sortieren, weil ich habe so viele Erfahrungen gemacht. Also ich laufe so ungefähr seit 2019 und diesen Moment, dass ich dachte, boah, passt das gut mit dem systemischen Denken zusammen, den hatte ich ganz oft in den Jahren und immer in verschiedenen Situationen, in verschiedenen Kontexten, eigentlich schon direkt zu Beginn, weil, also ich muss sagen, ich war vorher nie besonders sportlich und jetzt auch nicht so motiviert. Mich hat die Leidenschaft meines Mannes, Jonas, angesteckt. Der hat irgendwann damit angefangen und war auch schon ein paar Jahre unterwegs, als ich dann irgendwann mal gesagt habe, ja, irgendwie, ich könnte auch mal was tun und du hast da so eine Freude dran. Und das Schöne ist ja beim Laufen, du musst keinen Vertrag abschließen wie im Fitnessstudio. Du bist an nichts gebunden, du kannst einfach rausgehen und los. Also da gibt es auch den Jan Fitschen, der immer sagt, Laufen ist einfach. Und das sehe ich auch so. Und dann bin ich einfach raus und bin gelaufen. Und ungefähr zur gleichen Zeit bin ich im Studium konstruktivistischen Ansätzen so begegnet. Und habe das eigentlich schon auf meinen ersten Läufen miteinander verbunden, weil meine ersten Läufe, ich habe den ganz klassischen Anfängerfehler gemacht. Ich bin zu schnell gelaufen, weil wir sind ja häufig so der Meinung, Laufen, das ist ganz anstrengend. Man ist total aus der Puste. Man muss Hochleistungen erbringen. Und so dachte ich halt auch am Anfang, ich muss schon irgendwie jetzt hier laufen, also richtig laufen. Ich muss aus der Puste sein und mich hier anstrengen. Und dann kam mir der Gedanke, boah, ist das anstrengend, das schaffe ich nicht. Und dieser Gedanke kam mir ganz automatisch immer wieder. Und dann hatte ich das aus meinen Vorlesungen im Kopf, ich kann mir meine Welt so konstruieren, wie ich möchte.
Yes.
Und dann dachte ich, also eigentlich können wir uns das auch ganz anders machen, ganz einfach machen. Welche Antwort könnte ich jetzt haben auf diesen Gedanken? Der Gedanke, es ist so anstrengend, ich schaffe es nicht. Ich muss eigentlich nur einmal 200, 400, 500, sagen wir mal einen Kilometer, muss ich eigentlich nur einmal laufen, auch ganz langsam, um mir dann sagen zu können, naja, ich habe es aber schon mal geschafft, also schaffe ich es heute wieder. Und da kann ich ja ganz klein anfangen. Also ich kann ja sagen, heute laufe ich langsam 400 Meter und Ende der Woche 500 Meter. Und wenn mir der Gedanke kommt, es ist so anstrengend, ich schaffe es nicht, dann kann ich das beantworten mit, ich habe es ja schon mal geschafft. So, also warum sollte ich es jetzt heute nicht schaffen? Ich habe es schon mal geschafft. Und das war ein Dialog. Das war so die ersten 10 bis 20 Läufe, die ich hatte, wo ich den Gedanken, ich finde es so anstrengend und ich schaffe das nicht, für mich nicht als einen Gedanken, der eine Wahrheit darstellt, gesehen habe, sondern als ein Gedankenangebot. Also dieser Gedanke kommt mir quasi automatisch. Ich brauche überhaupt nichts tun. Der wird mir so auf dem Tablett serviert. Bitteschön. Und dann habe ich die Möglichkeit zu überlegen, wie reagiere ich da drauf und welche Antwort habe ich? Ich glaube, ich könnte das schon schaffen. Wer sagt denn, dass ich das schnell schaffen muss? So, ich bin ja nicht trainiert, ich bin überhaupt nicht geübt, ich darf das langsam machen. Und dann habe ich das immer und immer wieder so beantwortet. Und dann ist was passiert, was ich auch heute noch super interessant finde, dieser Gedanke, es ist anstrengend, ich schaffe das nicht, wurde immer weniger. Also in den ersten Läufen kam der ständig, dann kam der irgendwann nur noch fünfmal, nur noch dreimal, nur noch zweimal. Nach so 10, 20 Läufen, ich habe den Gedanken schon lange nicht mehr. Also der wird mir gar nicht mehr angeboten, 0,0.
Ja, so wie das System dahinter hat verstanden, wir können das zwar immer wieder anbieten, aber sie will das Produkt nicht, also wird dir wahrscheinlich was Neues angeboten, um dich da auch bestmöglich zu unterstützen.
Genau, also angeboten wird immer ganz viel. Und das ist auch das Schöne am Laufen. Da können wir direkt eigentlich so den nächsten Aspekt verbinden. Und zwar, es geht ja im Systemischen viel über innere Suchprozesse. Und das habe ich eigentlich ständig beim Laufen, weil immer irgendwas im Angebot ist, wo ich überlegen muss, wie reagiere ich jetzt darauf? Dann bekomme ich vielleicht Seitenstiche. Dann ist der Puls heute besonders hoch, dann ist das Wetter nicht so gut. Oder auch, ich bin super, super motiviert. Könnte man jetzt vielleicht im ersten Moment denken, ja, das ist doch super. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass viel Motivation nicht immer vorteilhaft ist. Also kann ich gleich auch noch mal was zu sagen. Und eigentlich, ich wurde immer wieder vor Situationen, und das reißt auch nicht ab, auch heute nicht, vor Situationen gestellt, wo ich so dachte, was mache ich denn jetzt damit? Und jedes Mal suche ich und suche ich und suche ich, wie kann ich jetzt möglichst so damit umgehen, dass es mich nicht frustriert, dass es mich nicht zu einer Verletzung bringt oder.
Es hört sich für mich so an, als wäre das so ein natürliches Self-Empowerment. Also, wo du jetzt nicht wie in einer klassischen Beratung so ein Gegenüber hast, was dich dann fragt, so, Sonja, wie möchtest du auf das Gedankenangebot reagieren? Sondern du läufst, du bist in Bewegung, dein Mobili schwingt dadurch sozusagen schon mal automatisch und du kommst in diesen Selbstdialog mit der Überzeugung, ich kann mir dienliche Wirklichkeiten kreieren. Voll cool.
Ja, und sehe das immer wieder als Übungsfeld fürs Leben. Es gibt so viele Dinge, die man übertragen kann. Regulation ist für mich auch ein großes Thema. Und das kann man beim Laufen so gut trainieren, auch fürs Leben. Also das, was viele nicht wissen, die nicht laufen. Empfehlungen oder Trainingspläne zum Beispiel sind so gemacht, dass wir die meisten Läufe, das meiste Training im Grundlagenausdauerbereich 1 machen. Und das bedeutet, dass wir nur so 65 bis 70% unserer maximalen Herzfrequenz, dass wir in diesem Pulsbereich laufen. Und das ist gar nicht so viel. Also das sind bei mir, sind das so 125, 130 Schläge die Minute. Und das ist im Übrigen auch das Schöne am Laufen, anders als im Leben. Wir haben mit dem Puls so einen guten Parameter, um die Intensität einer Belastung zu messen. So, also Belastung im Leben messen, das können wir vielleicht, wenn wir in uns reinhorchen, wenn wir fühlen, also ich kann schon in etwa sagen, wie viel was so an Energie mich wie kostet. Aber beim Laufen, wenn ich eine Pulsuhr habe, und das empfehle ich wirklich jedem, gerade am Anfang, irgendwann macht man das intuitiv, dann weiß man, dann kennt man seinen Körper, aber gerade am Anfang die Frage, wie schnell, wie langsam, welches Tempo läufst du, wenn du 130 Schläge die Minute, also wenn du einen Puls von 130 hast. Das ist ganz schwer, wenn man nicht geübt ist, das so einschätzen zu können. Und ich habe mich gewundert, wie langsam das eigentlich ist.
Und
Und
sorry,
deswegen.
aber langsam ist ja auch nur eine Konstruktion, die
Genau.
wir uns irgendwann mal zurechtgelegt haben, ne?
Genau. Das Interessante daran finde ich, dass wir häufig damit verbinden, mit Laufen die Herausforderung, schnell zu laufen oder viel Leistung zu erbringen. Ich war aber irgendwann an dem Punkt, wo es mich am meisten herausgefordert hat, also langsam zu laufen im Sinne von wirklich auf Zeiten gemessen. Also wenn man so eine Uhr hat, kannst du auch messen, in wie vielen Minuten du den Kilometer läufst. Das Gefühl, nicht vorwärts zu kommen so richtig, sich immer wieder bremsen zu müssen, das ist die ständige Regulation. Und also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn jemand zu dir sagen würde, Jessica, da ist ein Herzensprojekt von dir. Und jetzt gehst du am Samstag in die Weiterbildung und gib bitte nicht 100%, bitte gib nur 65%. Für mich war das eine Riesenherausforderung und ich hab auch teilweise geschimpft.
Ja, ich kann bei mir, wenn du jetzt sagst 65%, ich kann so eine krasse körperliche Reaktion bei mir wahrnehmen, dass ich so denke, es zieht sich irgendwas zusammen, mein Oberkörper wird irgendwie eng und ich muss mich so richtig wieder aufrichten, um hier präsent zu sein, weil das ganz, ganz starke Auswirkungen gerade auf mich hat, was du sagst.
Ja, interessant. Ja, das Faszinierende ist, dass, und das ist wirklich nachgewiesen, dass uns das aber weiterbringt. Also das Ziel im Training oder im Laufsport, also die Frage ist immer, welches Ziel hat jeder für sich individuell? Man muss nicht das Ziel haben, weiter, höher, schneller. Das kann auch einfach nur ein Ziel sein. Ich möchte ein bisschen Bewegung in meinen Alltag bringen. Und dann guckt man danach. Ich hatte aber das Ziel, also ich neige halt grundsätzlich auch zu diesem 100% weiterkommen und so weiter. Und ich hatte schon das Ziel, mich zu entwickeln beim Laufen. Und ich habe im ersten Jahr, habe ich alle Anfängerfehler gemacht, die man so machen kann. Und bin halt ständig zu schnell gelaufen und zu viel gelaufen und habe mich gewundert und auch geärgert, weil ich mich nicht entwickelt habe. Und ich finde, auch das ist etwas, was wir so gut auf unser Leben übertragen können, weil dieser ständige Modus, Sympathikus unter Stress, also Wir sind in einem hohen Stresszustand, permanent. Das kann die Auswirkung haben, dass wir uns nicht weiterentwickeln. Und als mir dann klar wurde, also ich habe mir dann irgendwann Wissen angeeignet. Ich habe mir die Laufbibel gekauft, hab so ein bisschen in die Laufszene eingestiegen. Also es gibt da Podcasts und es gibt da ganz tolle Menschen, die im Leistungssport sind und auch Einblicke geben in ihr Leben und in ihre mentalen Strategien. Und da habe ich mir ganz viel angehört und so Wissen angeeignet und ja, wusste dann irgendwann, okay, das Haus wird gebaut mit dem Fundament Grundlagen Ausdauertraining 1 und das ist halt bei 65% und das muss man halt die meiste Zeit machen in diesem Bereich. Also das heißt, Leute, die Lust haben, mit dem Laufen zu starten, haben meiner Ansicht nach gar nicht die Herausforderung, dass sie eine große Kraftanstrengung vollbringen müssen, sondern die Herausforderung ist erstmal in einem bestimmten niedrigen Pulsbereich zu bleiben. Und wenn wir untrainiert sind, dann kann das auch bedeuten, oder in der Regel bedeutet es eigentlich, dass wir zwischendurch Gehpausen machen müssen, weil unser System noch nicht so trainiert ist. Und auch das kann wieder die Herausforderung haben, welche Geschichten erzählen wir uns denn eigentlich über Gehpausen?
Ja, genau.
Also, was fällt dir ein?
Scheitern. Also ich schaffe es nicht, die ganze Zeit zu laufen und ich muss dann zwischendurch gehen.
Ja, ich glaube, das ist die gängigste Geschichte. Würde jeder Laufprofi anders sehen mittlerweile. Und das zu wissen, tat mir super, super gut. Also dieses, ich muss eine Gehpause machen, weil ich nicht mehr kann. Das ist so dieses Gängige. Ich sag, ich muss eine Gehpause machen, weil ich meinen Körper reguliere und so bestmöglich mit ihm umgehe. Und ja, dieses anstrengende Laufen in einem ganz hohen Pulsbereich, das wird auch empfohlen, aber nur ganz, ganz klein. Also von diesem Haus ist das vielleicht so das mini kleine Dach. Das macht man mal, also es ist grob, nur mal so die Einschätzung, wenn man dreimal die Woche läuft, wird empfohlen, einmal einen langen, langsamen Lauf, einmal einen kurzen, langsamen Lauf und einmal ein Intervalltraining. Oder Fahrtspiel, das ist so, dass man sich abwechselt zwischen sehr schnell und langsam. Also das heißt, wenn ich das mache und mir das auf die Woche angucke, dann sind die Zeiten, wo ich schnell laufe, eigentlich gering. Und bei mir sind die manchmal so gering, dass ich mich darüber freue, wenn ich endlich mal ein bisschen Gas geben kann.
Ja, ich frage mich halt jetzt für mich selber gerade, wie ich auch so eine Konstruktion von schnell und langsam, weil diese Worte, die tauchen jetzt immer wieder auf, wie ich die auch dekonstruieren kann oder das Mailänder Team würde ja vielleicht sagen, auch positiv konnotieren kann, weil für mich ist das schon so, dass schnell eher was Nützliches ist und langsam ist eher was wenig Nützliches. Das ist ja aber total Quatsch. Also, weil so, wenn ich langsam jetzt übersetze mit vielleicht achtsam oder reguliert oder gut im Kontakt mit mir oder so, dann reden wir schon wieder über was ganz anderes. Und ich so denke, ich glaube, ich dürfte mir nicht erzählen, ich laufe langsam oder ich laufe nur 65%, sondern ich müsste da Worte an diese Stelle packen, die ich schon positiv konnotiert habe, in dem Fall vielleicht achtsam.
Ja, genau. Das ist die Frage, die sich jeder stellen kann, welche Geschichte erzähle ich mir über das, was da gerade passiert? Und das biologische System beantwortet diese Frage ein Stück weit, indem dein Herz nur stärker wird, also nur größer wird. Also das, was wir machen, ist ja, wir trainieren das Herz-Kreislauf-System. Und das Herz kann stärker werden. Und es wird über den Weg immer schnell, immer viel wird es definitiv nicht stärker. Also der Körper kann dadurch sogar schwächer werden. Und das ist die Antwort des biologischen Systems.
Ja. Genau. Wir beide sind ja auch so ein bisschen über so die ein oder andere Sprachnachricht auf dieses Thema gekommen, weil eine meiner Glaubensüberzeugungen oder Annahmen für mich ist, sowas wie, mein Körper leistet schon so viel. Ich will eh schon immer so viel von ihm, dass ich Feuerwerke abfeuere von systemischen Ideen, dass ich, wenn ich mit Klienten, Klientinnen arbeite, total präsent bin in der Begegnung, dass ich alles mitkriege, dass ich mir merke, was die Menschen mir in der Beratung erzählen, dass ich Hypothesen bilde und davon möglichst viele. Und dass ich so zu dir gesagt habe, ich habe das Gefühl, mein Körper leistet schon so viel. Jetzt kann ich doch nicht auch noch laufen. Das irgendwie ist es doch dann zu viel für ihn. Und da hattest du mir auch schon zurückgespiegelt, dass du glaubst, dass das auch eine ungünstige Überzeugung sein kann, weil wenn mein Körper quasi eine gute Story dazu bekommt, dann könnte es sogar eher auch zur Stärkung oder zur Regulation dienen.
Ja, also ich bin noch nie laufen gegangen und kam danach zurück und mir ging es schlechter als vorher. Also ich merke schon, je nachdem, was noch für, so für andere Belastungen da sind, dass das Einfluss aufs Laufen hat. Aber es geht mir immer besser danach. Also ich würde empfehlen, einfach loslaufen und sich selbst dabei beobachten. Das einfach mal ausprobieren. Und sich selbst beobachten, welche Gedanken werden mir angeboten, was kommt mir einfach so, also was meldet sich beim Laufen so, was sind das für Gedanken und welche Gedanken haben eine konstruktive Auswirkung, welche Gedanken haben eine destruktive Auswirkung, beziehungsweise vielleicht einfach noch ein bisschen neutraler, welche Auswirkung hat welcher Gedanke? Ich zum Beispiel laufe super gerne in der Natur, Weite. Und das ist für mich ein Ausgleich. Wenn wir arbeiten, sitzen wir ja auch relativ viel. Also ich weiß, dass du manchmal auch rausgehst. Aber vieles ist, ne, so in der Weiterbildung sitzen wir vorm Bildschirm. Wir sitzen jetzt vorm Bildschirm, dann sitzen wir eine Stunde. Und das begrenzt uns in unserem Bewegungsradius. Also das, was wir halt nicht tun, ist, wir nehmen Raum ein in unseren Bewegungen, wir bewegen den Körper vorwärts, wir gucken in die Weite, wir gucken in die Natur. Und Laufen kann ein Ausgleich genau zu dem sein, was wir beim Arbeiten nicht tun. Und das kann natürlich sein, dass dein Kopf beim Laufen auch rattert, also meiner rattert. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, oh, genau dann entspannt sich mein Kopf. Also das ist die Frage, was, das ist, glaube ich, sehr individuell, was passiert da bei dir beim Laufen?
Ja, und ich finde das so spannend, dass du das sagst, weil ich in meinen Weiterbildungsformaten den Menschen auch immer wieder nahelege, sich in Beratungssituationen selbst zu beobachten. Also an welcher Stelle springe ich besonders an? Wie vorgebeugt sitze ich, weil ich dann doch irgendwie helfen will? Oder an welchen Stellen bin ich wacher oder weniger wach oder so? Also ich glaube, dass gute BeraterInnen auch eine Qualität in ihrer Selbstbeobachtung haben. Ich glaube, dass Laufen vielleicht dafür ja auch ein Trainingsfeld sein könnte. Und ich merke jetzt in unserem Gespräch gerade, dass ich mir die Selbstbeobachtung wahrscheinlich dort nicht erlauben würde, weil du hast gerade die Frage gestellt, welche Auswirkung hat welcher Gedanke? Und ich würde ins Laufen reingehen und würde denken, ich muss jetzt das und das denken. Und hätte mir wahrscheinlich vorher zwei oder drei Sätze, die mir dienlich erscheinen, zurechtgelegt und würde die dann so mantraartig abspulen, weil die sind ja gut für mich. Und so denke, damit würde ich mir aber den Prozess der Selbstbeobachtung auch ein Stück weit abschneiden oder minimieren, weil, wie du sagst, und ich glaube, das war ja vielleicht auch der Aufhänger zu dieser Folge, dass ich so denke, cool, ich möchte eigentlich mal loslaufen ohne alles und dann einfach mal gucken, welche Auswirkungen hat das und mich dabei selber beobachten, ohne zu denken, ich muss schnell, ich darf nicht keuchen, was denken die anderen? Oh Gott, ich brauche erstmal neue Laufschuhe. Na, 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 na. So,
Ja.
sondern wirklich auch zu gucken, zentriert bei mir zu sein, was kommt denn da und wie möchte ich auf die Angebote reagieren?
Ja, und das mit der Gedankenkonstruktion, wenn das Druck auslöst, dann ist es für mich schon nicht mehr so in diesem Bereich konstruktiv, sondern destruktiv und dann würde ich anders reagieren. Also ich habe mal bei einem Wettkampf gedacht, warum mache ich den Scheiß hier? Weil bei einem Wettkampf gebe ich die gesamte Distanz Vollgas. Also das heißt, mein Puls ist konstant. Ich möchte gerne eine bestimmte Zeit laufen. Und so, dann habe ich die gesamte Zeit einen Puls von 180. Und das ist einfach echt anstrengend. Und da kam mir die, und ich habe so richtig innerlich geflucht, es war heiß an dem Tag und ich mag überhaupt keine Wärme beim Laufen. Also ich liebe es im Regen, bei Kälte, ich laufe auch bei Schnee. Ich mag es nur nicht so gerne bei Hitze. Und es war heiß an dem Tag und ich dachte, warum mache ich den Scheiß hier? So, und jetzt kann ich mich selber unter Druck setzen, indem ich sage, komm, denk doch irgendwas anderes, denk doch irgendwas Konstruktives und so weiter. Also das geht. Wenn ich mir dann quasi andere Gedanken nehme, kann ich wieder motivierter werden. Es kann aber auch nicht gehen. Ich habe auch manchmal diesen Moment, wo ich einfach denke, und ich will jetzt motzen innerlich. Ich will jetzt einfach sagen, dass das gerade wirklich echt anstrengend ist und dass es zäh ist und dass ich hier für mein Ziel echt rackern muss. Und dann muss es auch mal raus. Und da ist für mich nur die Frage, wie gehe ich denn jetzt wieder damit um? Dass ich die Belastung wahrnehme, mich darüber ärgere, in Frage stelle, was ich da gerade überhaupt tue. Und da habe ich verschiedene Möglichkeiten. Also entweder ich gehe in den Kampf gegen mich selbst und sage, so wolltest du doch nicht denken, du willst doch immer hier irgendwie positiv und konstruktiv denken und warum kommen dir jetzt wieder zig solche Gedanken? Ich kann aber auch in die Annahme gehen und sagen, ja, es ist doch klar, dass du dich jetzt beschwerst und das ist auch völlig in Ordnung. Das darf jetzt auch mal raus und das muss jetzt auch mal raus und ich kann das annehmen, so wie es ist. Und ich merke, und das ist jetzt wieder eine Frage, die nur jeder für sich selbst beantworten kann, welcher Umgang ist dir dienlich? Und ich merke so, der Kampf gegen mich selbst ist mir langfristig nicht dienlich. Also ich gehe dann entweder über andere Gedankenkonstruktion oder über die Annahme.
Ja, du hast vorhin noch gesagt, dass du noch mal was sagen könntest zu, wieso zu viel Motivation auch nicht dienlich ist. Welche Konstruktion oder welche Überzeugung hast du dazu etabliert?
Also das für mich bringt zu viel Motivation ganz viele Gefahren mit sich. Einmal körperlich, es gibt eine Verletzungsgefahr und das musste ich natürlich auch mitnehmen. Und bis heute muss ich da noch stark drauf achten. Ich hatte dann relativ schnell eine Knieverletzung. Wenn wir unseren Körper einseitig zu stark bewegen und ich habe angefangen, ich war untrainiert. Ich bin nur laufen gegangen, also ich habe keinen Ausgleichssport gemacht und ich habe sehr schnell sehr viel gesteigert. Und da sagt der Körper irgendwann an irgendeiner Schwachstelle von uns, nee, das gefällt mir nicht, das mache ich nicht mehr mit. Hier, das Knie sagt Aua. Und ich mag mittlerweile, also ich habe auch manches Mal darauf geschimpft, aber mittlerweile mag ich diesen ganzheitlichen Gedanken sehr, sehr gerne. Und vielleicht ist es ja auch eine Idee für dich, Arbeitsalltag und Laufen. Also das Ganzheitliche im Sinne von unser Körper. Also mittlerweile gehe ich auch mal schwimmen und mach auch so ein bisschen Krafttraining und versuche auch den Rumpf zu stabilisieren und ja, so Lauf-ABC und so weiter. Das sind so Dinge, die den Körper insgesamt stärken. Also ein Ausgleichstraining ist immer etwas, was den Körper leistungsfähiger macht und auch gesünder sein lässt, stabiler im Ganzen. Und am Anfang dachte ich so, ach, jetzt läuft das gerade mit dem Laufen so gut und jetzt soll ich auch noch einen anderen Sport machen und das macht mir doch jetzt überhaupt nicht so viel Spaß wie Laufen. Und also das war dann für mich die nächste Herausforderung. Wie stabilisiere ich meinen Körper, dass mein Knie die Belastung mitmacht und sagt, es ist okay. Und deswegen, also Übermotivation, man sagt, wenn wir in einem Monat, sagen wir mal, 20 Kilometer gelaufen sind, dann sollen wir im nächsten Monat nicht mehr als 10% steigern. Also 10%, das ist eine gesunde Steigerung. Und das ist nicht viel, das sind 22 im nächsten Monat. Und dann und so weiter. Und das war ich mit meiner Riesenmotivation, war ich mit 10% überhaupt nicht zufrieden. Das musste mehr und mehr und so weiter sein. Also einmal die Gefahr der Verletzung bringt die Übermotivation, dann Übermotivation. Da würde ich vielleicht noch den Begriff vergleichen mit reinbringen. Wenn ich sehr motiviert bin und schnell vorwärts kommen möchte, kann es passieren, dass ich mich vergleiche mit anderen. Und da gibt es immer ganz viele, die schneller laufen, die andere Pulsbereiche haben. Und ich möchte dann dahin kommen. Und ich habe mal den Satz gelesen, jeder läuft seinen eigenen Lauf. Und das ist auch so was, was man so schön auf Beratung oder aufs ganze Leben übertragen kann, weil wir haben alle unseren eigenen Weg. Und jeder ist einzigartig und individuell. Und jeder hat seinen Rucksack und so. Und bei jedem sieht es auch etwas anders aus. Also man kann Dinge kategorisierend vergleichen, aber eigentlich wird es dem nie so wirklich gerecht, weil es so individuell und auch immer komplex ist. Und wir haben so unterschiedliche körperliche Voraussetzungen. Also biologisch, unsere Körper sind so unterschiedlich gebaut und funktionieren so unterschiedlich. Ob das Hormone sind, wie unsere, ich habe mich jetzt auch so ein bisschen auseinandergesetzt mit dem Mikrobiom, also die Bakterien im Darm, das sind so unterschiedliche Bakterienfamilien und Ansiedlungen und so weiter. Und wir regenerieren auch nach dem Sport unterschiedlich und, und. Also es wird eigentlich niemandem gerecht, wenn ich mich und meinen Körper mit jemand anderem vergleiche. Und Philipp Flieger, auch ein Leistungssportler, hat letztens in einem Podcast gesagt, und ich mochte diesen Satz so gerne, der hat gesagt, man muss akzeptieren, wo man steht und von da aus arbeiten. Und das, was ich daran so mag, das ist auch was, was wir im Systemischen mit dieser Annahme, es ist okay, so wie es ist, ich akzeptiere, wo ich stehe. Vielleicht bin ich gar nicht so glücklich mit meiner Ausgangslage. Vielleicht wäre ich gerade schon ein bisschen sportlicher oder wenn ich 10 Jahre keinen Sport gemacht habe, dann es ist auch irgendwie anstrengender, als wenn ich schon voll im Saft stehe und so weiter. Aber er hat so ein bisschen gesagt, ja, es nützt nichts. Ich kann jetzt auch, wenn ich zwischendurch eine Verletzung habe als Leistungssportler, ich kann hadern natürlich, aber letztlich, ich akzeptiere es und arbeite von da aus weiter. Und das bildet für mich so einen schönen Gegenpol zu, es ist nicht okay, so wie es ist. Und ich mache daran jetzt deswegen auch nichts. Also ich war früher schon so ein Typ, Druck und Frustration. Also wenn jemand von mir zu viel wollte oder zu viel verlangt hat, dann habe ich gesagt, nee, dann mache ich das gar nicht. Ich habe mir im Übrigen, genau, ich habe mir im Übrigen auch lange keine Pulsuhr gekauft, was für meinen Körper nicht gut war, aber ich brauchte das für mich, weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt Geld investiere in eine Pulsuhr oder in teure Laufschuhe, ich würde jedem empfehlen, am Anfang gute Laufschuhe zu kaufen. Habe ich am Anfang nicht gemacht. Also auch das war nicht gut für mein Knie. Ich wollte kein Geld ausgeben dafür, weil ich dachte, wenn ich jetzt Geld dafür ausgebe, dann habe ich das Gefühl, ich muss das auch weitermachen. Ich kann mir jetzt nicht hier irgendwie Geld ausgeben für Dinge und dann sage ich, ich mache das nicht mehr. Also ich brauche immer diese Freiheit, jederzeit sagen zu können, ich höre jetzt auf.
Ja, da sind wir beide auch unterschiedlich, weil weißt du, wie viele coole Laufschuhe ich schon habe, die ich aber sozusagen immer Ja, die so unangetastet da stehen, das ist auch wieder spannend. Für mich ist es so, dass ich bei mir gerade merke, dass dieses Gespräch mit dir in mir so eine Haltung von Hoffnung irgendwie befeuert, die ich ja auch in der systemischen Beratung immer wieder als nützlich empfinde. Sowas von, da geht noch was, da ist noch was möglich. Auch wenn ich über 10 Jahre keinen wirklichen Sport gemacht habe, auch wenn ich in dem Alter bin, in dem ich jetzt bin, und auch wenn ich meine fest zementierten Glaubenssätze habe, so. Und ich so denke, das ist ja auch wieder total dienlich für Menschen, mit denen wir dann arbeiten, so diese Haltung von Hoffnung, egal wie lange du jetzt deine Angst oder irgendwie deine Symptome oder mit was auch immer die Menschen zu uns kommen, auch wenn sie das schon lange in sich tragen, dann gibt es noch Hoffnung. Ich würde dann so denken, jo, wir schauen, welcher Weg für dich passend ist. Und ich würde auch sagen, dass ich dieses Thema Laufen oder auch Sport ja auch immer wieder ganz klar ausblende, so nach dem Motto, war da noch ein Thema? Und ich so denke, das kenne ich von Klienten, Klientinnen, Kunden, Kundinnen auch, dass die dann auch so Themen so ausblenden, ja, um sich selber davor zu schützen. Und ich finde, dass unser Gespräch nochmal Mut macht, sich auch ein Stück weit zu stellen und hinzugucken, weil ich jetzt gerade denke, naja, eigentlich so schlimm ist es vielleicht gar nicht.
Ja, also wir werden schon konfrontiert mit uns selbst. ich würde aber sagen, in einem relativ geschützten Rahmen, also in einem Übungsfeld. Die Gedanken, auch du hast vorhin gesagt, was denken andere über mich? Das ist auch ein Thema beim Laufen. Was denken andere über mich, wenn ich Gehpausen mache? Was denken andere über mich und meine ollen Laufschuhe? Was denken andere und so? Und das ist, also das sind bei mir Gedanken, die häufig zu einer Enge führen. Und das, was ich nicht kann, ist laufen und gleichzeitig eng sein. Wenn man die Arme bewegt, wenn man sich bewegt, dann, wenn mir manchmal Gedanken kommen, die mich in die Enge führen, dann kann ich mich mit der körperlichen Bewegung wieder in die Weite bringen. Ich nehme ja auch einen bestimmten Raum ein, wenn ich laufe. Ich sitze ja nicht zu Hause auf der Couch und werde nicht gesehen, sondern ich mache Bewegungen, ich bin draußen, ich kann Menschen begegnen. Und an der Stelle kann man vielleicht auch nochmal das Thema Laufen und Musik hören aufgreifen. Bei mir war das anfangs so, dass mein Atem, ich bin ja am Anfang zu schnell gelaufen und mein Atem hat mir das auch gespiegelt. Also mein Körper hat mir sofort gesagt, Hilfe, ich sterbe, hör auf damit. Und hat ganz extrem geatmet und ich konnte das nicht ertragen und habe deswegen Musik gehört und dann habe ich meinen Atem nicht gehört. Und Musik kann vieles sein beim Laufen, also kann motivierend wirken, kann aber auch dissoziierend wirken. Also ich kann dadurch auch etwas ausblenden. Und an der Stelle war das für mich wichtig, mir das zuzugestehen. Also nicht zu sagen, das soll anders sein, sondern zu sagen, das ist erstmal beim Start. Ich kann mich nicht so gut atmen hören. Also selbst wenn ich langsam laufe, ich schnaufe immer relativ viel. Und mein Körper, gerade bei ungewohnten Dingen, also das muss ich auch noch dazu sagen, wie bei vielen Dingen auch in unserem Leben, wenn wir neue Dinge ausprobieren, kann es passieren, dass unser System sagt, Gefahr. Hier sind wir nicht in Sicherheit. Und also das hat mir quasi mein Körper durch dieses krasse Atmen gesagt und ich habe das mit der Musik dissoziiert. Ich wollte mir das einfach nicht anhören. Ich wusste aber, irgendwann kommt der Punkt, wo ich mir diese Baustelle angucke. Aber noch nicht jetzt. Und sich manche Dinge auch zuzugestehen, dieses, ich kann nicht alles gleichzeitig jetzt bearbeiten. Und am Ende des Tages soll Laufen auch einfach sein. Also man kann total viel darüber reden und es ist alles komplex, das biologische System, was mental bei uns los ist und so weiter. Aber am Ende des Tages kann es auch einfach ganz einfach sein. Los, raus, Runde, nach Hause. Und man sagt sogar, wir haben einen gesunden Lauf gemacht, wenn wir nach Hause kommen und das Gefühl haben, ich könnte jetzt das Gleiche nochmal laufen.
Okay.
Und manche Dinge, es muss nicht sofort alles irgendwie funktionieren und klappen. Ich kann mir auch kurzzeitig oder so lange, wie es halt eben braucht, Kompensationsstrategien überlegen und die nutzen und sagen, zu einem bestimmten Zeitpunkt schaue ich mir dieses Thema nochmal an, jetzt ist aber gerade erstmal was anderes dran. Und bei mir kam das so nach 3, 4 Jahren, dass ich mir das angeguckt habe und mittlerweile kann ich auch super gut ohne Musik laufen, aber das war ein Prozess und es dauert und man hat immer irgendeinen Prozess.
Oh ja, man hat immer irgendeinen Prozess. Ja, ich finde das total spannend, weil in all dem, was du sagst, denke ich so, genauso wie du jetzt mit mir redest, würde ich auch mit einer zuberatenden Person sprechen. Dann zu sagen, okay, und was gucken wir uns zuerst an und was anderes darf dann auch erstmal noch so bleiben und diese Wertschätzung und auch diese Achtung oder der Respekt vor der Entscheidung der Person, wie sehr will ich mich verändern oder nicht. Und ich finde das so spannend, dass ich an dieser Stelle, wo es um Sport geht, einfach so nicht mit mir selber umgehen kann. Ja, das ist wie so ein Feld, wo das, was ich überall anwende, noch nicht angewendet wurde. Und das beobachte ich völlig freudig und neugierig.
Aber das finde ich auch spannend, weil bei mir ist es genau andersrum. Ich trainiere Dinge beim Laufen und trainiere oder übe die, um die auch im Leben anwenden zu können. Zum Beispiel Regulation. Und wie ich das jetzt verstanden habe, wäre es bei dir genau andersrum, das, was du im Job trainierst, dann beim Laufen anzuwenden.
Genau. So schön, dass wir hier heute miteinander sitzen, Sonja. Also, du hattest ja vielleicht so einen kleinen Auftrag, so einen heimlichen Auftrag in dir, mich auch zu inspirieren oder so. Also, weil es gibt ja gute Gründe, dass wir beide hier jetzt gerade miteinander sprechen. Wenn du für dich noch mal so reinspürst in unser Gespräch, was ist dir auf jeden Fall wichtig noch hinzuzufügen?
Ich muss mal gucken, ich bin so voll mit Gedanken. Ich habe mir vorher so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Ja, also ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, Balance zwischen Be- und Entlastung kann man sehr gut trainieren beim Laufen. Da wären wir vielleicht auch nochmal bei dem Punkt Übermotivation. Wenn ich sehr, sehr motiviert bin, wie finde ich dann eigentlich meine Balance? Weil wenn ich sehr motiviert bin, neige ich ja dazu, mich zu belasten und mich zu belasten und mich zu belasten. Und die Balance zwischen der Be- und Entlastung, also es ist sogar so, das fand ich auch ganz spannend zu lesen, dass wenn wir laufen gehen, muss unser Muskel hinterher regenerieren. Und in dem Regenerationsprozess wird er stärker. Und das war auch so ein Bild, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wir haben irgendwann mal nach der Weiterbildung miteinander gesprochen und da sagtest du so, ach Sonja, was hast du eigentlich vor jetzt so? Und da habe ich zu dir gesagt, Jessica, für mich ist das gerade wie in so einem Garten. Ich habe jetzt so lange mit Arbeit, Studium, Weiterbildung, Selbstständigkeit, ich habe jetzt so lange in meinem Garten gearbeitet. Ich habe Unkraut entfernt, ich habe Sachen gesät, ich habe gegossen, ich war da immer irgendwie unterwegs und ich habe das Gefühl, ich muss mich jetzt einfach auf den Liegestuhl legen und das wachsen lassen. Und so ähnlich ist es auch beim Muskel. Also es gibt eine Belastung, eine Anstrengung, die ja gar nicht so hoch sein muss. Und also selbst in dem Grundlagenausdauerbereich 1 muss der Muskel danach regenerieren. Also der hat einen Regenerationsbedarf, auch wenn wir den manchmal dann gar nicht so fühlen. Wir haben ja auch manchmal den Eindruck, man muss Muskelkater haben und man muss das danach richtig merken und so weiter. Ist auch eine Geschichte. Der Muskel wird stärker in der Entlastungszeit, also in der Zeit, wo wir eigentlich gar nichts machen.
Ja, das ist so spannend, weil ich ja gerade auch in letzter Zeit noch mal viel Selbsterfahrung gemacht habe Und jetzt so das Gefühl habe, boah, ich bräuchte eigentlich mal 2 oder 3 Wochen, in denen gar nichts ist, um all diese Eindrücke und diese Erfahrungen und so mal wirklich zur Ruhe kommen zu lassen. Und ich finde das spannend, dass das beim Muskel ja scheinbar so ist, dass er dann in der Regeneration stärker wird. Das schwingt gerade bei mir total günstig.
Ja, schön. Ja, und vielleicht auch, vielleicht noch ein Gedanke, den ich ganz spannend finde. Ich habe, gestern war übrigens in Hannover, also war Marathon und Halbmarathon, wurden mehrere Läufe angeboten und das habe ich mir im NDR auch angeguckt. Und da ging es zwischendurch darum, dass was macht eigentlich Stärke aus? Und interessant fand ich, dass die Antwort war, im Moment also deutscher Meister ist der Emanuel Petrus geworden. Und da sagte der Moderator, er hat Antworten auf ganz viele Anforderungen. Und ich glaube, dass die Stärke beim Laufen in der Flexibilität des Denkens liegt. Und das ist ja auch was wir mit inneren Suchprozessen in der Beratung anstoßen möchten, Perspektiven zu erweitern, mit verschiedensten Umständen umgehen zu können. Also wenn ich jetzt loslaufe und ich bekomme Seitenstiche, das war bei mir anfangs ein Thema. Ich habe mittlerweile übrigens überhaupt keine Seitenstiche mehr. Aber wenn man wenig trainiert ist, kann das immer mal wieder vorkommen. Wie reagiere ich jetzt auf die Seitenstiche? Ich kann entweder in den Schmerz hineinlaufen und es gibt auch viele, die sagen, Schmerz, das kann man rauslaufen. Also ich kann mich quasi abhärten und Kampf gegen den Schmerz. Ich ziehe das jetzt trotzdem durch. Ich kann sagen, ich mache eine Gehpause. Ich kann sagen, ich versuche was über die Atmung. Also auch Atmung ist nochmal ein ganz großes Thema. Und ich weiß, dass Atmung ja auch also in vielen Bereichen, wo man Selbsterfahrung machen kann, spielt ja auch die Atmung ein Thema und natürlich auch beim Laufen. Also auch ganz spannend. Und da kann man einiges machen, auch über die Atmung. Da gibt es auch ganze Podcast-Folgen nur über die Atmung. Und letztlich ist manchmal das Fazit, intuitiv atmen, auch nicht so kompliziert machen. Also die Stärke von auch Menschen, die das beruflich machen, ist die Flexibilität im Denken, dass sie mit verschiedensten Umständen, wenn es windig ist, ja, also es können einem zig Herausforderungen begegnen. Also man begegnet sich auf jeden Fall selber und damit umgehen zu können, beziehungsweise das ist ja so ein bisschen im Training, dass man das übt. Wie gehe ich jetzt damit um? Wie gehe ich jetzt damit um? Und das finde ich auch kann man so aufs Leben übertragen. Also für mich macht Stärke im Leben auch aus, wie flexibel ich auf bestimmte Dinge reagieren kann, wie flexibel ich denken kann, wie flexibel ich Logiken, nicht nur meine eigenen, sondern auch Logiken anderer Menschen erkunden kann. Und also das finde ich ganz spannend, dass es halt genau das ist, was auch die Stärke im Laufen ausmacht. Und dann vielleicht noch ein Gedanke, den finde ich auch ganz spannend, und zwar Wissen und Nichtwissen gleichzeitig. Ich bin der Experte für meinen Körper und ich weiß mittlerweile wirklich viel. Und gleichzeitig weiß ich nichts. Und also wenn ich mir Wissen aneigne, dann merke ich, oh, da ist ja noch ein Riesenbereich, über den du gar nichts weißt. Und ich liebe diese Offenheit und diese Neugierde. Und Neugierde ist ja auch eine Haltung im systemischen Denken. Diese Neugierde, was ist denn da noch? Was ist denn da noch mit dem Darm und Laufen? Was ist denn da noch mit dem Atmen und Laufen? Was ist denn da noch? Was begegnen mir denn da noch für eigene innere Themen? Wie ist das mit meiner Regulation? Und so weiter. Also diese Neugierde, das Wissen, was ich habe, anzuwenden und gleichzeitig immer zu wissen, dass ich eigentlich nichts weiß. Also das stärkt auch unsere Ambiguitätstoleranz, also dieses Aushalten von, ich habe Wissen und ich habe kein Wissen gleichzeitig. Das finde ich so faszinierend und das ist, also diese Ambiguitätstoleranz, also das tolerieren können, dass Dinge, die sich eigentlich vielleicht ausschließen, gleichzeitig eine Gültigkeit haben. Das kann man so gut Beim Laufen trainieren.
Sehr gut, Sonja, ich werde das trainieren. Ambiguitätstoleranz ist jetzt auch nicht so mein Lieblings. Ich frage mich, was würdest du, und jetzt ende ich nochmal mit einer systemischen Frage, was würdest du dir wünschen, dass ich dir in einem halben Jahr bei einer unserer Begegnungen über meinen Laufprozess erzähle?
Ich würde mir wünschen, dass du sagst, mein Möglichkeitsraum hat sich da ein Stück weit erweitert. So 3 bis 27 Quadratmeter.
Okay, 3 bis 27 Quadratmeter, cool, weil das sind ja genau meine Zahlen. So schön, Sonja, dass wir uns kennen, dass wir im Kontakt sind und dass wir heute hier sprechen konnten. Wenn die Menschen irgendwie Fragen haben und so, dann werden wir natürlich einige von den Dingen, die du benannt hast, in die Shownotes packen.
Ja,
Danke, Sonja.
ich danke dir.
Ja, das war's mit der heutigen Folge. Welche inneren Suchprozesse konntest du während des Interviews bei dir beobachten? Und mal angenommen, du würdest einer Freundin oder einem Freund von dieser Podcast-Folge erzählen. Was würdest du ihr erzählen? Wo würde dein Fokus liegen? Und welche Aspekte waren für dich besonders interessant? Schreib uns dazu auch gerne eine Mail an Erdbeerfrösche und Teppichäpfel@web.de. Oder auf Instagram kannst du uns gerne auch eine Nachricht schreiben. Du findest uns auf flow. In 2 Wochen geht es dann weiter mit einer neuen Podcast-Folge und wir freuen uns sehr, wenn du wieder reinhörst. Bis dahin, join the next level.